Machen wir einmal noch schnell bitte 1, 2, 3, 4.
1, 2, 1, 2.
Auch ich sage 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße heute in der Pension Schöller Radeschnik. Hallihallo.
Hallo Rudi
Schöller.
Hallo. Hallo Birgit, hallo Nicole, hallo Valentin. Die Nicole kann uns ganz kurz erklären, wer der Valentin ist, bitte.
Ja, der Valentin ist der Neuzugang in der Familie Radeschnik, schon seit anderthalb Jahren jetzt da neben mir an der Seite, und wir zeigen heute mal, wie das so mit Homeoffice und Kind funktioniert in der Realität.
Wunderbar.
Er wird voll einfach brav. Durchgehend gefüttert.
Voll brav ist er.
Der Fall, ja, dabei gibt es noch genug Nudeln.
Dann beginnen wir gleich einmal mit der Frage, die jedes Kabarett-Duo schon irgendwann einmal gehört hat. Wie seid denn ihr eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ah, okay, wir starten in den Anfängen. Es wird ja richtig emotional und nostalgisch, jetzt da zurückzugehen.
Ja, schauen wir mal. Los.
Überhaupt finde ich es ja schön, das hat so eine Frühstück-bei-mir-Atmosphäre jetzt.
Ja.
Am Tisch.
Ja.
Wir haben am Tisch Kaffee vorbereitet. Richtig. Das ist nicht mehr die Atmo.
Genau.
Und, greifen Sie zu Rudi Schöller, zum Dodo-Ei, das da rechts an Ihrer Seite steht. Bitte zugreifen.
Genau. Dann gibt es ein bisschen Keks. Gibt's.
Ein bisschen Keks und, natürlich.
Sweetie.
Und Sweetie, ja.
Und ein bisschen Nudeln.
Nudeln und Zucchini.
Für den Valentin.
Genau, natürlich. Ja. Gesund.
Also, wir haben vor langer Zeit eine Ausbildung gemacht am Konservatorium der Stadt Wien für musikalisches Unterhaltungstheater, war der schöne Begriff dafür. Der abgranzte ist Musical. Also, wir haben eine Musical-Ausbildung genossen in Wien vor längerer Zeit. Und im Rahmen von der Ausbildung hat es dann einmal einen Wettbewerb gegeben, wo man selbst was schreiben hat dürfen und sich selbst das Thema dazu aussuchen hat dürfen. Und das war so der Anfang, wo wir uns zu zweit mal zusammengesetzt haben und 20 Minuten Programm über das Thema Kärnten. Das war irgendwie naheliegend, weil wir so nach Wien gezogen und waren davor halt lange Zeit in Kärnten. Und dann haben wir gedacht, worüber können wir reden und was wäre vielleicht spannend für die Leute.
Ja.
Dann war es das Thema Kärnten und Kärntner Brauchtümer. Und das war eigentlich der erste Anhaltspunkt zu, wir versuchen mal selbst was auf die Beine zu stellen, selbst was Produktives zu machen.
Ja, wir wollten es aber nie in eine lustige Richtung getrimmt haben. Es war wirklich Zufall, dass die Leute da gelacht haben durchgehend. Also es war, dass wir wollten aber das eigentlich nicht erreichen.
Inwiefern Zufall, war es unbeabsichtigt?
Es war eher so eine Tatsachenbeschreibung, also schon leicht überspitzte Tatsachenbeschreibung von diversen Bräuchen, die es bei uns gibt, wie zum Beispiel das Stritzelwerfen in Stein im Jauntal. Also es war eher so, dass wir gedacht haben, wir bringen ein bisschen was von dem, wie wir aufgewachsen sind, nach Wien und erklären einmal, was wir so für Eindrücke davon gekriegt haben.
Natürlich ein bisschen überspitzt alles und ein bisschen in die Absurdität getrimmt. An dem Villacher Fasching haben wir da gehabt. Aber wir wollten halt einfach mal den Leuten was Eigenes präsentieren und wir haben dann nicht mit den Reaktionen gerechnet, die gekommen sind. Also das hat uns eigentlich
also
zum ersten Mal in die Richtung gebracht.
Waren die Reaktionen stärker und besser? Oder einfach nur.
Sie waren anders. Wir haben gedacht, das wird ein 20-Minuten-Vortrag von uns. Und sie sagen dann auch interessant.
Ja.
Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass sie durchaus unterhalten sind von dem Vortrag. Also in die Richtung, dass sie dann mit Lachen reagieren, wie sie im Kabarett ganz oft der Fall
sind. Und das war dann wirklich der erste Schritt. Also angenommen, die Leute hätten nicht gelacht. Ihr wärt nie zum Kabarett gekommen.
Na, wahrscheinlich nicht, ne?
Wirklich nicht?
Nein.
Witzig, sehr witzig.
Wir haben zwar viel Kabarett gekocht und geschaut, aber wir haben auch immer selber geschrieben, aber wir wussten nie, dass wir ein Talent haben für dieses Genre.
Meine Schwerpunktarbeit in der Deutschmatura war übrigens über das österreichische Kabarett und da sind Schöllerbacher vorkommen.
Ah,
ist
der
Rudi
super.
Und der Kali. Okay, hätte mir damals nie geträumt, dass ich einmal mit dem Rudi Schöller zusammen sitze im Wohnzimmer und Kaffee trinke.
Ja, aber so läuft das Leben hin und wieder. Für die Pensionistinnen und Pensionisten da draußen. Du sprichst von meinen Anfängen mit meinem Bruder damals.
Genau, richtig. Und die waren Teil von meiner Maturaarbeit, deutsche Schwerpunktarbeit, österreichisches Kabarett.
Das habe ich auch nicht gewusst.
Also das Interesse war scheinbar trotzdem davor auch schon da.
Also war schon da.
Ja, offensichtlich.
Aber es war kein Plan.
Nein, überhaupt nicht. Wir waren nur immer schon Bühnenviecher. Wir waren immer auf der Bühne und haben eigene Sachen auch schon zum Ausdruck gebracht. Aber dieses Aufarbeiten mit diesem ganzen Kärntner Brauchtum hat wirklich dann was ausgelöst. Ja? Sich mit Themen anders zu befassen, die ein bisschen absurder zu gestalten. Und es ist dann wirklich zufällig in die Richtung Kabarett gegangen, weil das Genre mit sich bringt, dass man über aufarbeitende Themen halt einfach lacht. Genau.
Mhm. Und dann ist gelacht worden und dann habt ihr euch irgendwann einmal so zusammengesetzt und gesagt, das konnte man eigentlich weiterverfolgen.
Ja, das waren gar nicht wir, das war dann halt eher der Zuspruch von den Menschen, die das gehört haben, was wir gemacht haben. Also
die
eher
haben dann gesagt,
die Gespräche, eher die Gespräche danach und dass uns zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass es eine Richtung gibt, wo wir hinpassen könnten. Weil schon während der Musical-Ausbildung war es für mich zumindest, für die Birgit, schon klar, dass das jetzt nichts ist, wo ich für ewig bleiben möchte. Weil das
im Musical.
Im Musical-Bereich, weil, also mehrere Gründe, ein Grund davon ist auch, dass wir im Kabarett gelandet sind, dass man halt künstlerische Freiheiten hat. Die hast du halt bei einer Großproduktion im Musical nicht. Davon kann die Nicole dann vielleicht mehr erzählen, weil sie war ja ein Teil einer Großproduktion im Musiktheater in Stuttgart. Und da ist es dann halt so, dass sich deine künstlerische Freiheit beschränkt auf, da vorne ist das X, bei der Nummer stehst du bitte auf dem X und bei diesem Wort hebst du den Kopf leicht nach oben, weil da kommt dann der Scheinwerfer, knallt dir direkt ins Gesicht und da braucht man fürs Licht halt genau die Position und das ist dann halt die künstlerische Freiheit, die man dabei hat. Und das war mir schon relativ früh klar, dass mir das zu wenig sein wird.
Aber du hast den Schritt gewagt, Nicole.
Ja, ich bin halt einfach wie jeder zu der Zeit zuvor singen gegangen und dann hat es bei einer sehr tollen Produktion geklappt. Aber ich habe dann, wenn man so achtmal die Woche spielt, auch nach 2-3 Monaten gemerkt, das ist jetzt nichts auf Dauer. Und ich fühle mich mit dem Leuten auch nicht so wohl, ich bin da nicht so daheim. Also es war dann eigentlich ein langer Prozess, bis wir uns von dem oder ich mich von dem Genre verabschiedet habe.
Mhm. Vom Glitzer hin zum Abgranzten.
Ja, richtig, ja. Von den teuren Produktionen mit viel Technik, viel Kostümen und Schnickschnack hin zum, man geht einfach auf die Bühne und hat manchmal kein Licht und nix.
Aber
und
nie,
kein Publikum und macht trotzdem sein Ding.
Aber nie bereut.
Den Schritt zum Kabarett?
Zum Kabarett.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Also, aber hat das nicht auch irgendeinen Reiz, dieses, ich glaube, großes Besteck, sagt man zu diesem, oder? Habe ich einmal gehört. Der Viktor Gernot hat das einmal so genannt. Das große Besteck im Sinne von großer Inszenierung.
Ja, das stimmt. Es war nämlich bei den Proben, hat man dann gemerkt, wie das ganze Stück und so die Dialoge ausschauen, wenn man das Besteck, also wenn man das alles wegnimmt. Und dann ist nicht mehr viel über. Es lebt natürlich von der großen Show und ich verstehe es auch. Ich war auch ziemlich beeindruckt. Von dem ganzen Drumherum. Aber wenn man das dann alles wegnimmt,
okay,
und die Leute proben in ihrer Straßenkleidung ohne Licht und ohne Orchester und ohne den ganzen Drumherum, dann bleibt halt wirklich meistens halt nicht viel über. Ne?
Aber ihr habt ja irgendwann einmal die Ausbildung gemacht. Das heißt, ihr habt irgendwann einmal schon eine gewisse Faszination drinnen gesehen.
Ja, Schuld für die Ausbildung war eigentlich die Grazer Sommerakademie für Theater, die wir mit 16 und 17 gemacht haben, eigentlich nur, weil es eine Möglichkeit war, im Sommer beschäftigt zu sein und was zu tun, was man gern macht.
Und gern machen heißt und gern machen heißt in dem Fall singen und tanzen.
In erster Linie war Graz eigentlich deswegen ein gutes Erlebnis, weil wir zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die dieselben Interessen haben wie man selber. Also Leute, die wir damals kennengelernt haben mit 16 in Graz, sind bis jetzt sehr gute Freunde geblieben und der Wegbegleiter, was Bühne betrifft. Das heißt, das war halt nach der Zeit in Völkermarkt, wo du halt als einzigen künstlerischen Ausdrucksmittel eigentlich die Blaskapellen und den Kirchenchor hast, mal spannend nach Graz zu gehen und mit Leuten in Kontakt zu kommen, die halt abseits von Blaskapellen und Kirchenchor auch was anderes noch auf der Bühne bringen wollen.
Okay. Das heißt, ihr habt gerade den ersten Auftritt, ihr habt den ersten Auftritt absolviert.
Die Leute haben du nicht aus der Ruhe bringen. Nein.
Also die Leute, nur mehr. Ihr habt gerade den ersten Auftritt absolviert, ja?
Ja.
Die Leute haben gelacht.
Ja.
Und was ist dann genau passiert?
Dann haben wir im Rahmen von diesem Wettbewerb im Radio Kulturhaus spielen dürfen, bei der Präsentation von denen, die diesen Wettbewerb gewonnen haben. Und auch im Rahmen von Radio Kulturhaus und von der Aufzeichnung haben wir halt Zuspruch gekriegt, dass wir in die Richtung gehen sollten, in die Kabarettrichtung. Also gut, das war dann der Zuspruch. Dann haben wir uns entschieden, ein Programm zu schreiben und das aufzuzeichnen und es an diverse Theater zu schicken. Und 2 Theater haben sich auf diese Ausschreibung gemeldet, nämlich das Theater am Alsergrund mit dem Hutter damals und das Schubert-Theater Wien, wo wir den Nikolaus Habian kennengelernt haben. Das heißt, die 2 Bühnen haben gesagt, wir können gern dort spielen. Das war dann so der erste Sprung in
sag mal, abseits vom Konservatorium, von dem geschützten Umfeld, halt mal raus in die Szene.
Mhm. Und das war das erste Programm nach Kärnten, hat das
geheißen? Nach Kärnten hat es geheißen, wobei die erste Version hat noch Kärnten geheißen und das waren lauter Coverversionen. Ich glaube, wir haben Metallica gecovert und Flaw, genau, eine Metalband. Aber halt mit dem Kärnten-Kontext, also wir haben die Dirndlkleider angehabt und haben uns dann aber dafür entschieden, dass wir irgendwie Musik, die wir selbst zu dem Zeitpunkt gerne hören, einnehmen ins Programm. Dann ist die Nicole nach Stuttgart gegangen für 2 Jahre und dann habe ich mir entschieden, dass ich das Programm für mich umschreiben möchte.
Für dich allein.
Dann war ich solo unterwegs, mit nach Kärnten hieß es damals, und mit eigenen Liedern. Das heißt, das war dann schon der Aspekt von eigenen Sachen ab, musikalisch zu schreiben drin. Dann ist sie zurückgekommen von Stuttgart und dann haben wir wieder als Duo die neue Fassung von nach Kärnten gespielt und mit der haben wir uns dann auch beworben beim Grazer Kleinkunstvogel und der Rest ist Geschichte.
Verstehe. Ja, dann erzähl mir doch die Geschichte noch schnell. Ihr habt den Preis gewonnen.
Den Grazer Kleinkunstvogel, ja, das war genauso überraschend wie damals bei dem ersten Mal, wie wir eben die 20 Minuten gespielt haben. Da haben wir es nämlich auch gewonnen. Und beim Grazer Kleinkunstvogel sind wir einfach hingefahren und haben den dann auch gewonnen, ja. Und ganz, ganz liebe Kollegen kennengelernt. Garafi unter anderem.
Ah ja.
Genau, genau. Also, und da haben wir dann gemerkt, Kollegschaft, Veranstalter und Bühnenmitarbeiter, also dass wir da echt ein bisschen daheim sind bei den Leuten, bei dem Schlag von Leuten, das war echt super.
Ja, stimmt, so Theatercafé Graz war so das erste Mal das Gefühl von künstlerisch und zwischenmenschlich ankommen in einer Szene oder in einem künstlerischen Bereich.
Und dann vielleicht kann sogar ich das kurz aufzählen, okay. Dann da war nach Kärnten, dann war das zweite Programm, das dritte der Experimentkasten,
ja, das war es noch. Dann, mir ist das zweite gerade wieder eingefallen. Ich war nachdenken müssen.
Das zweite war Zimmerl zum Leben.
Zimmerl zum Leben, mir ist jetzt nur Zimmerküche, Kabinett eingefallen und das ist aber dann schon das, ja, das war, nächste.
Ja, da haben wir auch überlegt beim Programmtitel, ob das klug ist, ja.
Verstehe.
Zweimal ein Zimmer drin haben.
Aber dann haben wir nur vielleicht, also das erste Programm war nach Kärnten. Dann war ein Zimmer zum Leben.
Da ging es um Altersheim und wie sich das Ganze entwickeln wird in der Zukunft, wenn wir dann vielleicht einmal alt sein sollten. Also da ging es darum, dass das Altenheim Pflegerin und Betreuerin ihre Schwester durch das Altersheim der Zukunft führt, sozusagen. Das war so der grobe Rahmen von dem Programm. Dann kam Experimentsch. Unser experimentellstes Programm. Und auch das Gefühl, nach dem Programm habe ich mir gedacht, jetzt wird's losgehen. Jetzt wird's losgehen. Die Premiere war nämlich wirklich großartig. Es waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen da. Und also nach der Premiere vom dritten Programm habe ich mir gedacht, jetzt, das wird funktionieren. Das wird großartig. Und
dann, ja, es war großartig. Ich habe es ja gesehen. Es war super.
Ja, ich habe es auch sehr geliebt. Ich glaube, die Leute waren nicht so bereit für das.
Nur also erst kurze Erklärung. Wir haben uns gedacht, es wäre doch nett, Experiment, das Magazin, also ein Magazin auf der Bühne durchzublättern. Das heißt, wir haben ein Magazin dargestellt und das wird auf der Bühne durchgeblättert. Das war so der grobe Rahmen von dem Ganzen. Und ich glaube, das war vielleicht das Gewohnsein, dass jemand auf die Bühne kommt und Schmerz erzählt, ein bisschen zu viel gebaut.
Es war zu viel. Wir haben Seiten dargestellt, ne? Wir waren Seiten und Leute, die uns nicht kennen. Und dann kommen wir da und zu einer Zeitung, die sich durchblättert während dem Programm und in verschiedenen Rollen im Publikum jetzt irgendwas erzählen will über den Gesundheitswahn. Also es war, ja.
Es war ambitioniert und es war seiner Zeit voraus vielleicht.
So wie die Rocky Horror Show damals. War einfach zu früh. Vielleicht zu früh.
Genau.
Für das.
Großartig, aber zu früh.
Ja.
Einfach zu früh.
Ja, so die Biografie würde ich vielleicht so nennen, wenn wir mal eine Biografie schreiben sollten. Großartig, aber zu früh.
Okay, zu dem kommen wir vielleicht noch.
Also Experiment, genau, das war so der Moment, zu denken, jetzt geht's los und dann aber sehr hart aufzuknallen, eigentlich an die Realität. So was, ja, was
hart aufgeknallt.
Ja, es war schon eine grobe Enttäuschung zu sehen, was man selbst interessant und spannend findet und lustig und dann zu merken, der Großteil der Menschen findet es nicht lustig. War schier. Das war ein unguter Moment. Ich meine, das kennt man jetzt auch von Programmen, wenn es halt mal am Abend nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das ist dann auch eine Enttäuschung, aber bei Experiment war es halt dann doch nach der Premiere die Regel als die Ausnahme. Und das war schon sehr unangenehm. Also zum ersten Mal die Frage gestellt, wie sehr muss man am Publikum eigentlich entgegenkommen?
Ja, und wir haben uns geeinigt, ein bisschen schon.
Ich wollte gerade fragen, was war das Ergebnis dann?
Das Ergebnis war, dass wir so einen doch komplizierten Rahmen vielleicht einfach weglassen sollen, weil im Endeffekt bringt es an uns ja auch nichts, wenn das Publikum größtenteils wirklich nichts damit anfangen kann. Und wenn vielleicht der Grundgedanke des Programms gut war und die Szenen teilweise auch, aber eben der Rahmen rundherum zu komplex, dann sollte man einfach den komplexen Rahmen vielleicht ein bisschen weglassen. Das haben wir dann versucht.
Mhm. Also da ging es aber schon auch um die eigene psychische Gesundheit, weil wir sind halt sehr schlecht damit klarkommen, dass es dann immer Hinrichtungen waren im Großen und Ganzen. Mhm. Weil komplex finde ich ja grundsätzlich gut. Ich mag das ja bei Flüsterzweig zum Beispiel sehr gern, die geschätzten Kolleginnen von uns, dass es halt mal ein anderer Zugang ist oder zeigt, was Kabarett halt noch sein kann oder welche, dass es eben Theaterkabarett auch geben kann und so. Aber für uns mit Experiment zumindest die Erfahrung war dann schon, dass wir wieder einen kleinen Schritt zumindest zurück machen zum einfacheren Rahmen. So.
Ja. Und
dann kam in die Papierkorb wieder mit dem Rudi Schöller und dem Vincent Binder.
Richtig, genau. Richtig. Wir haben ja ein gemeinsames Programm einmal gehabt, das muss man vielleicht ganz kurz erklären. Mit dem Vincent Binder gemeinsam haben wir unsere Lieder zu einem Abend zusammengestellt.
Genau, und das ist ja etwas, was mir jetzt, ich meine, da springe ich jetzt vielleicht thematisch, ich weiß nicht, was du alles vorbereitet hast. Aber das ist halt etwas, was ich schon merke, was jetzt in den letzten Jahren massiv fehlt, weil die Papierkorblieder-Idee mit dem Rudi Schöller und dem Vincent Binder ist ja entstanden, weil wir jeden Mittwoch beim großen Wurf im Wiener Brut gesessen sind und uns Kabarettistinnen und Kabarettisten angeschaut haben. Und das ist halt entstanden daraus, dass man sich halt regelmäßig trifft, regelmäßig austauscht und dass jetzt ein Jahr das nicht möglich war, merke ich
schon. Das hat sicher seine Auswirkungen, ja, sicher.
Also gerade wir arbeiten halt sehr gern mit anderen Leuten zusammen. Also es war ja sowohl mit dir als mit dem Vincent, dann mit Flüsterzweig und Garaffi, die gemischte Platte, mit dem Hosiera Chiller, dann der allerletzte Tag der Menschheit. Jetzt eben mit Klack, dem Jazz-Duo, das Quartett Klackradl. Das heißt, wir arbeiten sehr gern mit Leuten zusammen, aber da braucht man halt auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Das merke ich schon, dass das im letzten Jahr bei mir so ein bisschen deprimiert hat, weil ich mir gedacht habe, was wäre alles möglich gewesen, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte. Und
also fehlt euch das?
Also das fehlt mir am meisten, dass sich andere Leute treffen, andere Sachen anschauen, dadurch inspiriert werden, wieder neue Kollaborationen zu wagen und das fehlt mir eigentlich am meisten, ja.
Naja, es wäre jetzt gelogen, wenn man sagt, dass das Leben mit dem kleinen Wesen da daneben normal weitergeht. Also bei mir war es dann, bevor die Ausgangssperren gekommen sind, auch schon so, dass ich eigentlich mich nicht mehr viel vernetzt habe und nicht mehr viel Kollegen angeschaut habe, weil das Spülen selber schon dann genug war und die restliche Zeit ist man dann ja tatsächlich eher da.
Ja, okay. Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zu eurer Geschichte. Habt ihr Vorbilder gehabt?
Vorbilder jetzt? Ich meine, natürlich so wie jeder in unserer Generation sind wir mit dem Josef Hader und Alfred Dorfer aufgewachsen. Also Alfred Dorfer war dann auch so der erste Ausflug nach Graz, den wir mit Schulkolleginnen gemacht haben, aus Eigeninitiative, weil wir den mal sehen wollten auf einer Bühne. Aber so Vorbilder auch jetzt noch sind für mich eher Sachen, die jetzt nicht so Mainstream bekannt sind. Zum Beispiel das erste Mal Flüsterzweig zu sehen war für mich extrem inspirierend. Also andere Frauen, die Magda Leeb zum Beispiel. Magda Leeb macht Improvisationskabarett. Das ist zwar etwas, was ich nicht so gut kann, weil die Impro mir nicht liegt. Aber zu sehen, wie sie Geschichten erzählt auf der Bühne, sowas inspiriert mir wahnsinnig, also vor allem, wenn man irgendwie Kolleginnen sieht, die Sachen machen, wo man sich denkt, das könnt ihr selber nicht. Sowas finde ich spannend, weil man aber merkt, was noch möglich ist.
Ja.
So.
Und seid ihr auf der Bühne so, wie ihr privat seid?
Ja, eigentlich schon.
Eigentlich
die meiste Zeit, ja, bis auf natürlich die Szenen, in die wir abtauchen, aber wenn man auf die Bühne kommt.
Nein, ich habe einen großen Unterschied zwischen Bühnenfiguren und normalen Personen. Wenn wir auf der Bühne sind, reden wir miteinander und privat reden wir nicht miteinander. Und das ist jetzt kein Scherz. Wir kommunizieren privat eigentlich nicht miteinander, zumindest nicht verbal. Wir schreiben, also die Programme entstehen alle schriftlich, entstehen meistens über Chats. Und auf der Bühne kommen wir in einen Dialog, den es privat nicht gibt.
Okay. Das heißt, ihr kommuniziert privat hauptsächlich über Chat.
Ja. Chat oder wenn wir halt interessiert sind, wie es der anderen gerade so geht, dann spielt man das über die Bande. Also dann ladet man Freunde ein versucht dann über die Freunde rauszufinden, wie es der anderen geht, wenn man es nicht schafft, sie direkt zu fragen. So.
Okay, aber woher kommt diese Distanz?
Ach, das wird wahrscheinlich das gemeinsame Aufwachsen und das immer gemeinsame Zusammenleben sein, ne?
Aber mir
fällt es schon gar nicht mehr auf, nämlich.
Aber wie hat sich das entwickelt? Ich nehme mal an, so im Vorschulalter, da hat man ja noch gar nicht schreiben können, oder? Ich nehme mal an, da habt ihr noch miteinander gesprochen.
Lustigerweise, meistens haben wir miteinander gesprochen, wenn wir was nachgespielt haben. Sequest beispielsweise war ein großer Favorit von dem. Das heißt, wir sind so gemeinsam im Zimmer gesessen, haben davor schriftlich, also wo wir schon schreiben konnten, uns ausgemacht, worum es gehen soll. Und zum Reden haben wir uns dann getroffen, indem wir das Ganze dann gespielt haben, was wir uns schriftlich ausgemacht haben.
Aber das heißt, sobald ihr schreiben habt können, habt ihr euch hauptsächlich schriftlich verständigt?
Ja.
Wirklich?
Ja. Es existieren Koffer voll mit Zetteln, wo wir uns am Abend Nachrichten hin und her geschrieben haben. Und
die ist ja witzig.
Ja, es ist ein großes psychologisches Phänomen wahrscheinlich, was wir da...
Also wahrscheinlich bräuchte man eher einen Mediator als den Rudi Schöller jetzt in unserer Mitte für das Problem. Ja,
dass ich da nicht helfen kann, aber... Es interessiert mich trotzdem.
Aber es ist insofern nicht problematisch, weil es ja nicht stört. Also ich glaube, es ist eher so eine Gewohnheit, die vielleicht auch sehr, sehr lang verheiratete Paare kennen, die es eh fein finden, zusammen zu sein, aber die sich jetzt nicht gegenseitig den ganzen Tag was erzählen müssen. So vielleicht.
Deshalb, ich finde die ganzen Tourfahrten auch ganz angenehm, wenn man 8 Stunden im Auto auch von nichts redet, aber man ist trotzdem nicht allein.
Ich meine, das passiert ja jeden und in jeder Konstellation irgendwie, dass man zeitlang nichts redet. Aber bei euch hat es halt Methode einfach.
Ja. Bei uns ist es einfach irgendwie Normalität geworden, ja.
Also auch jetzt zum Beispiel ist es super, dass wir mit dir die Möglichkeit haben zu erfahren, wie es da anderen geht.
Ja, also wenn ich irgendwas ausrichten kann, gern.
Also insofern, um das nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das ist, finde ich, der größte Unterschied zwischen Privat- und Bühnenperson.
Ja.
Also Bühnenperson vermitteln wir, glaube ich, schon den Eindruck, dass wir viel miteinander reden und uns sehr viel austauschen. Und das ist privat nicht der Fall.
Verstehe. Wann ist der Abend gelungen für euch?
Wenn man selbst Spaß hat und der Spaß selbst entsteht dadurch, dass du merkst, dass das Publikum was damit anfängt. Für mich. Also ich merke das relativ schnell, ob mir der Abend Spaß machen wird oder nicht. Und das ist, der Spaß auf der Bühne wächst für mich aus dem Spaß, den der Zuschauerraum mir vermittelt. Und es muss jetzt nicht Lachen sein, aber ich muss das Gefühl haben, sie schätzen das jetzt, was man macht.
Ja, wir haben jetzt das erste Mal so einen Video-Stream-Auftritt gehabt in einem Theater, wo eben dann nur eine Kamera drin war und das gibt dann wirklich gar nichts, im Kabarettbereich zumindest.
Stimmt, da fühlt man dann sogar mehr, wenn der Abend schlecht war. Also dann ist mir das sogar lieber, dass ich was gespürt danach, selbst wenn er schlecht war, als das Gefühl, das war jetzt unbefriedigend, ich weiß nicht, da kommt nichts Druck, keine Energie, nicht einmal eine schlechte.
Das ist in der Musik wieder anders, weil da musiziert man einfach zusammen und das ist trotzdem schön, aber im Kabarett ist das schon, da brauchst du extrem das Publikum, ja.
Und fühlt sich wohl auf der Bühne?
Eben, das hängt von den Faktoren ab, die wir gerade besprochen haben. Ja,
aber wenn es gut läuft, dann
ja,
schon.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Die Nicole rollt so die Augen. Bist du so
absolut, ja. Aber es ist ja wie bei jedem wahrscheinlich so, dass die wirklich schönen Abende sich nicht so fest verankern wie die wirklich schlimmen Abende. Ne?
Ist das so?
Ja.
Ja, auf jeden Fall schon.
Eindeutig, auf jeden Fall. Wirklich, wa?
Auf jeden Fall, aber das betrifft ja nicht nur schlechte Abende oder gute Abende, das betrifft ja
das ganze Leben. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nein, das ist ja in Zeiten von Social Media mit Kommentaren genau das Gleiche. Also der eine Kommentar, der schreibt, das war jetzt aber nicht so toll, beschäftigt die ewig und die anderen, die schreiben, das war großartig, die nimmt man nicht so ernst oder man denkt sich, die irren sich eh. Die irren sich eh, gutes Stichwort. Zum Imposter-Syndrom, dem Hochstapler-Syndrom, von dem ich zumindest massiv befallen bin. Ich weiß nicht, wie es mit der Kollegin ist.
Was?
Das Hochstapler-Syndrom, das Gefühl, dass man bei jedem Auftritt auffliegt, dass die Leute merken, dass man eigentlich gar nichts kann.
Das habt ihr?
Das habe ich massiv.
Das habe ich nicht, das hast du. Das hast du.
Ja. Witzig.
Bei jedem Soundcheck denke ich mal, jetzt kommen alle drauf, dass es alles nur Fake ist. Zum Beispiel, wenn ich behaupte, ich bin jetzt die große Pianistin. Und dann sitze ich da und mache meinen Soundcheck am riesen Flügel im Radiokulturhaus und denke mir nur, alle werden draufkommen. Die werden alle draufkommen.
Ja, aber du behauptest ja gar nichts. Und ich meine, gerade ihr seid sowas von auf der sicheren Seite. Wenn man euch singen hört, dann ist alles klar.
Das ist sehr schön, dass du das so siehst. Wir spielen jetzt eben gemeinsam mit zwei Jazzmusikern zusammen in einer Formation, die ihre Instrumente wirklich, wirklich grandios beherrschen. Und ich bin auf der Klarinette ziemlich sicher, aber natürlich, wenn du dann Gitarre und Akkordeon daneben spielst, dann verstehe die Unsicherheit schon.
Also sagen wir mal so, beim Kabarett ist das Schöne dran, wenn man selbst Lieder schreibt, dass man Lieder schreibt, die in seinen Möglichkeiten und im Rahmen von den eigenen Kenntnissen liegen. Und das ist natürlich beim Kabarett, wo du drei Akkorde brauchst und dann hast du ein Lied und wo es hauptsächlich um den Text geht, jetzt auch nicht so problematisch. Aber ab dem Moment, wo das Musikalische im Vordergrund steht, und selbst da schätze ich mir so ein, dass ich mir Sachen schreibe, die in meiner Macht liegen. Mhm. Aber trotzdem habe ich jedes Mal beim Soundcheck das Gefühl, die alle kommen dahinter, dass das alles nur Fake ist. Die durchschauen mich.
Interessant. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Man muss ja nicht so. Natürlich ist es toll, wenn man ein Instrument total gut beherrscht. Ne? Aber ich weiß zum Beispiel von Elvis Presley, glaube ich, sagt man, der hat mal gemeint, er versteht nicht viel von Musik in seiner Größenordnung, ist das nicht notwendig. Und das hört man ja immer wieder, dass die besten oder großartige Lieder mit drei Akkorden auskommen.
Absolut, also, absolut.
Ihr habt ja nie irgendwo hingeschrieben, dass ihr virtuose Instrumentalisten seid.
Ja, das ist richtig. Das leuchtet mir jetzt auch ein. Wenn du dann beim Riesenflügel im Radiokulturhaus sitzt und die Tontechniker nehmen die ernst als Pianistin, schaut die Sache wieder anders aus. Ja. Ich meine, jetzt bei Klarkradl finde ich das schönste Kompliment, das wir kriegen für unsere Sachen, ist, dass wir Punk sind. Da fühle ich mich wieder geerdet und da weiß ich, dass wenn die Gitarre jetzt mal verstimmt ist, das ist nicht so schlimm, weil es war ja dreckig.
Ja.
Das gehört ja zu unserem Stil. Und damit beruhige ich mich dann bald einmal wieder, dass es ja ein Stilmittel sein kann und nicht Unkenntnis.
Auf jeden Fall.
Willkommen zum zweiten Teil.
Willkommen zum zweiten Teil. Der Valentin ist mittlerweile...
Wir haben ihn weggeschickt, der ist jetzt draußen und
lernt. Er hat nämlich während dem ganzen ersten Teil angefangen, Schachfiguren zu essen und dann haben wir entschieden, dass es aus Sicherheitsgründen gescheiter ist, wenn wir ihn wegschicken.
Und mittlerweile ist der Papa daheim und die beiden sind im Garten.
Ja, und der hilft ihm dabei, die Schachfiguren wieder loszuwerden.
Okay. Okay, gut. Wenn ihr das Jahr 2020 in einem Satz zusammenfassen müsstet, wie würde dieser Satz lauten?
Es war im Großen und Ganzen mehr Langeweile, als ich mir gedacht hätte, dass es bei einem geschichtsträchtigen Ereignis sein würde. Dass ich das ganze Zeitvergehen nur am Größerwerden des Kindes bemerkt habe.
Und habt ihr durch Corona irgendwas über euch selber gelernt?
Über mich selber eigentlich nicht. Am meisten hat mich eigentlich angezipft, dass man Leid als Helden bezeichnet, wenn die Umstände schlecht sind. Also dass es heldenhaft wird, sobald die Umstände nicht passen, das hat mich sehr geärgert.
Könnten Sie das bitte ein bisschen konkretisieren? Ich kann mir gerade wirklich nicht genau verstehen, was du meinst.
Naja, es hat sowohl im Gesundheitsbereich als auch im Handel hat es dann geheißen, dass die Helden von heute, die in den relevanten Berufen arbeiten, dass die halt alles große Helden sind. Mhm. Und eigentlich habe ich mir nur gedacht, dass die Umstände sie dazu zwingen, dass sie halt Übermenschliches leisten müssen und dass sie nicht von vornherein heldenhaft sind, sondern dass die Umstände so schlecht sind, dass die Bedingungen daraus so schlecht sind und
also
so unmenschlich.
Also gezwungenermaßen Helden.
Richtig, und das hat mich sehr angezipft. Also dieses ganze Heldennarrativ hat mich extrem gestört.
Verstehe, okay. Was müsste passieren, dass wir Helden werden müssen?
Wir Helden, du meinst jetzt im künstlerischen Bereich?
Ja, das Traumschiff müsste untergehen und irgendwer müsste sagen, spielt's. Dann waren wir letztlich die Helden.
Genau. Aber nur durch den Umstand, dass das Schiff sinkt und nicht, dass wir spülen.
Ja, und so war es bei Corona.
Finde ich schon, ja.
Ja, okay.
Aber die Frage war doch, was wir, oder? Die Frage war doch anders jetzt.
Ja,
das stimmt.
Die Frage
aber
war
Nicole,
anders,
du kannst gern zur ursprünglichen
Frage.
Ich werde die Frage jetzt mal richtig beantworten. Bitte, irgendwer muss es machen. Machst du.
Ich habe gemerkt, dass ich unter Monotonie erstaunlich gut funktioniere.
Okay. Mhm. Das heißt, du machst so Everyday Business und das taugt dir eigentlich
auch? Das, naja, taugt mir. Ja, ich hab erstaunlich wenig Probleme damit und sehe das einfach als Arbeit dann auf jeden Tag.
Okay. Ich habe auch den dritten Bezirk sehr gut kennengelernt. Man ist ja dazu gezwungen worden, sich sehr intensiv mit seinem eigenen Wohnbezirk zu beschäftigen, wenn der Radius so klein ist und man irgendwo anders hin darf. Und ich habe festgestellt, dass der dritte Bezirk wirklich sehr lebenswert ist.
Wohnst du im dritten Bezirk?
Ich wohne im dritten Bezirk. Mhm.
Mhm. Ja.
Ich war dafür schon lange nicht mehr im dritten Bezirk.
Mhm. Du wohnst ja nicht dort.
Ich wohne da im 18. Jahr.
Mhm. Und da ist auch schön.
Und deshalb ist es schön, dass wir uns einmal wieder zu zweit, also ich und meine Kollegin, treffen. Weil wir treffen einander ja nicht so oft, wenn der Radius bei beiden so klein geworden ist.
Ich war schon lange nicht mehr im 18. Bezirk, stimmt, ja. Mhm.
Habt ihr viel gelesen, Serien geschaut, solche Dinge?
Serien geschaut, also sowieso jeden Tag seit, ich glaube, ungefähr 20 Jahren Sturm der Liebe auf ORF2 um 14.30 Uhr. Mhm. Also das hat jetzt mit der Pandemie gar nichts zu tun, sondern es ist sowieso Alltag eigentlich bei uns, bei der gesamten Familie.
Ja, da wäre bei dir schon seit 10 Jahren Pandemie.
Ja, bei Sturm der Liebe gab es hin und wieder immer wieder mal problematische Zeiten, aber haben mit der Pandemie eigentlich wenig zu tun gehabt. Und gelesen habe ich auch sehr viel, aber hauptsächlich eigentlich Geschichten über Menschen, denen es noch viel schlechter geht, also die irgendwie in Zeiten aufwachsen, die noch problematischer sind als die jetzige Zeit, nur um mir klar zu machen, dass es jetzt schon schlimm ist, aber dass es schon noch schlimmere Zeiten gab, die Leute überstanden haben.
Wir haben mit Tschernobyl angefangen, mit der Serie jetzt.
Ja. Ah, um zu schauen, dass es nur schlimmer geht.
Gar nicht so toll, sich das anzuschauen. Ne? Weil uns haben die Eltern damals ja eigentlich alles verschwiegen. Mhm. Und dann tapst man so blauäugig in die erste Folge und denkt sich, das war dann doch ein bisschen ernster, als uns das mitgeteilt worden ist.
Stimmt, aber das Einzige, was wir, entschuldige, als Kinder mitgekriegt haben, war, dass der Onkel Kajola-Weiß, also Schubkarrenweise, Schwammerln aus dem Wald gezahlt hat. Er hat sie dann auch noch gekocht und gegessen. Wir haben ihn nur dafür bewundert, dass er so viel Schwammerln findet.
Aber also, habt ihr in Erinnerung, dass die größer waren?
Wir haben eigentlich zu dem mit 2 Jahren noch nicht viel in Erinnerung, aber die Bilder, die entstanden sind, wie uns die Eltern das gesagt haben, die sind geblieben, ja.
Also die Schwammerln damals waren für mich schon größer, aber es kann ja sein, dass es deswegen war, weil ich kleiner war damals als jetzt.
Weil ich kenne das nur mehr als Klischee, dass die Schwammerl größer waren, aber ich bin nicht sicher. Es war doch, war das, kennt ihr das, wie ist es in der Serie?
Nichts mit Schwammerln.
Ich habe das, natürlich, ich habe das gestern recherchiert, weil ich nämlich eben im Zusammenhang mit den Dokus, die es halt jetzt über 35 Jahre Tschernobyl gibt, gesagt habe, ja, und bei uns daheim waren die Schwammerl noch so groß, und dann hat mich mein Freund einmal verarscht und gesagt, das stimmt nicht und wir kennen uns alle nicht aus, und dann habe ich das recherchiert und das ist tatsächlich so.
Die Schwammerl waren größer?
Ja.
Und sind dann wieder kleiner geworden, weil mittlerweile sind sie wieder normal.
Die strecken sich nach der Radioaktivität, wie wenn es Nahrung wäre, steht da drin in der Beschreibung.
Okay.
Das heißt, es war nicht gut, dass die das alle gegessen haben, natürlich.
Das kann man draus ziehen, ja, den Schluss.
Mhm. Also nur kleine Schwammerl klagen.
Tschernobyl kann man empfehlen?
Ah ja, absolut. Das ist halt sehr, natürlich sehr bedrückend, sagt der Titel schon. Und wenn man die erste Folge sieht mit der Musik, mit den Bildern, ja. Mhm. Es ist jetzt keine lockerflockige Unterhaltung für den Abend.
Also die Rechnung sollte, glaube ich, sein fürs Gemüt. 3 Folgen Sturm der Liebe und 1 Folge Tschernobyl.
3:1. Okay. Mischverhältnis, okay. 3:1.
Sturm der Liebe im Vergleich, worum geht es da?
Oh, auch um Katastrophen. Um Katastrophen. Okay. Ja, der Fürstenhof ist ein Nobelhotel und da gibt es allerhand Intrigen um die Anteile am Fürstenhof und das schon seit mehreren Generationen.
Ah ja. Mhm. Und wie schaut es aus momentan?
Eigentlich, das Schöne an der Serie ist, dass wenn du 5 Jahre oder, gut, das kann ich nicht beurteilen, weil so lange habe ich noch nie Pause gemacht, aber sagen wir mal 1 Woche nicht schaust, dann du kannst sofort wieder einsteigen, weil es hat sich nicht so viel getan in der Zeit. Das heißt, im Grunde geht es seit 10 Jahren um dasselbe, halt immer mit anderen Charakteren, weil nach 1 Jahr wechselt das Hauptpärchen. Das Hauptpärchen am Schluss heiratet und dann weiß man, es kommt das nächste Pärchen.
Also ah ja. Sie sollten mal nicht das Pärchen wechseln, sondern die Drehbuchautoren vielleicht.
Kritische Stimmen höre ich da so am Rande. Also funktioniert es auch in Staffeln, kann man sagen.
Es funktioniert in Staffeln, immer in Einjahresstaffeln. Und wie gesagt, das Pärchen, das heiratet, verschwindet dann auch. Ein komischer Message eigentlich.
Und es sind alle immer sehr erfolgreich dann. Die gehen ins Ausland und sind erfolgreich, total realistisch.
Okay.
Ich glaube, es geht nicht um Realismus in erster Linie in der Serie. Deswegen schaut man das ja auch so gern.
Sondern um den Fürstenhof.
Um den Fürstenhof, korrekt.
Bücher? Irgendwelche Empfehlungen?
Bücher habe ich gelesen von der Ruth Klüger, Weiterleben. Also ich glaube, das kennt
man eh, beziehungsweise habe ich das eben dadurch, bin ich da auch drauf gekommen, weil halt auch während der Pandemiezeit irgendwie so Leseempfehlungen auch auf Facebook kursiert sind und das ist von mehreren Menschen empfohlen worden. Unter anderem von unserem Hosea Chiller zum Beispiel. Und da glaube ich mir dann immer die Leseempfehlungen zusammen, schreibe sie zusammen und gehe dann in die Buchhandlung da ums Eck, bestell die Bücher und immer wenn ich den kleinen Neffen besuche im 18. Bezirk, hole ich die Bücher dort ab und verbinde es dann mit dem Besuch beim Neffen.
Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja,
die Hartliebsbücherei im 18. Bezirk, eine große Empfehlung.
Wunderbar, und wir haben da auch gerade eingekauft und unser Bestseller ist gerade der kleine Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte. Gibt es jeden Tag auch in der Hartliebsbücherei.
Das klingt doch auch nicht. Worüber geht es? Ich verwechsel gerade immer, worum und worüber. Worum geht es da?
Das sagt der Titel schon alles.
Um den kleinen Hartmut? Um den
kleinen Siebenschläfer, der nicht aufwachen wollte. Na, es ist wirklich eine sehr nette Geschichte. Er verschläft nämlich alle anderen Wochen auf und er verschläft und dann kommen Tiere und versuchen ihn aufzuwecken. Aber am Ende verschwinden die Tiere, weil sie sich denken, das bringt eh nichts und dann wacht er auf, weil es plötzlich leise ist und er allein ist.
Ist doch nett.
Ja. Und aber das ist alles in 5 Minuten abgehandelt, deshalb ist es ein super Buch für den Moment jetzt.
Und gefällt es dem Valentin genauso gut wie dir, oder?
Das ist nicht wichtig. Er wird verpflichtet.
Googelt ihr euch selber?
Niemals.
Na, ich wollte jetzt, wir kriegen jetzt einen kleinen Garten und ich wollte Radieschen googeln und dann wurde mir tatsächlich Radeschnik vorgeschlagen.
Ah, das ist doch lustig.
Ich habe aber nicht drauf geklickt.
Okay, ein bisschen Respekt vor dem, was kommen könnte.
Ich schaue mir auch nicht, nicht ganz selber
an. Ja. Clemens Maria Schreiner hat in diesem Podcast gemeint, jeder, der behauptet, er googelt sich nicht selber, lügt.
Er lügt. Also was ich schon hin und wieder mache, ist, ich gebe Radeschnik in die Google-Leiste ein, nur um zu sehen, was als nächstes kommt, was die Leute immer suchen. Und es kommt Radeschnik-Zwillinge, glaube ich.
Radieschen.
Radeschnik-Freund, glaube ich auch. Radeschnik-krank zum Glück nicht. Also, weil es natürlich sein kann, wir sind ja doch recht dünn, dass die Leute sich irgendwie Sorgen machen und dann schauen, ob wir krank sind oder so. Mhm. Also das interessiert mich dann schon, was sie mit uns assoziiert suchen wollen. So. Aber ich wüsste jetzt nicht, was für einen Mehrwert ich dadurch habe, meinen Namen zu googeln, dass ich sehe, was alles im Internet ist. Dann ist es eh schon drin, dann ist man schlecht, weil ich sehe, was drin ist und ich kann es nicht ändern.
Nee. Verstehe. Ja. Okay.
Wir haben mit Clemens mal reden.
Ich schaffe zum Beispiel auch nicht mir also diesen Podcast werde ich mir wahrscheinlich nicht anhören, aber nicht wegen dir, sondern weil ich es nicht aushalte, die eigene Stimme zu hören. Also ich habe mir bis jetzt auch noch keine einzige Folge Pratersterne, noch keine Folge von irgendwas vom ORF und noch keine einzige FM4-Folge von unseren Radiokolumnen angehört, weil ich es nicht aushalte, nichts mehr daran ändern zu können. Und weil ich weiß, jetzt ist es so draußen und jetzt sehen und hören die Leute so und man kann nichts mehr ändern. Ich hasse es. Ja, aber wenn irgendwas ausgestrahlt wird, ich sitze daheim und hoffe einfach nur, dass es dann, wenn ich Facebook, das benutze ich sehr wohl, wenn ich mir da einlogge, dann warte ich nur auf die Hinrichtung. Das ist wirklich furchtbar.
Aber zum Beispiel Videos, die nicht veröffentlicht sind, so zu Probenzwecken, ist das besser?
Das ist viel besser. Es geht wirklich nur darum, dass es jetzt draußen ist. Also dass Leute es sehen.
Weil da gibt es schon Unterschiede. Es gibt Leute, die können sie selber gar nicht sehen. Ne?
Na, wenn nur wir das sehen oder wenn es eben zu Probenzwecken ist. Oder irgendwie Konzertmitschnitte von der Band Klackradl und man macht einen Trailer draus. Das ist überhaupt kein Problem, aber wenn du es aus der Hand gibst, die Schnitte nicht beeinflussen kannst und jetzt weißt, so haben das jetzt je nach Reichweite ein paar tausend Leute gesehen und du kannst nichts mehr ändern.
Ja.
Also 5 Schauspieler wären wir wirklich, das wäre komplett falsch für uns, glaube ich.
Na, das finde ich wieder nicht so schlimm, weil du gibst dir ja den Text und die Regie ab. Das ist ja irgendwie ein Freiheitsgefühl, dass du halt weißt, du hast das gespült.
Aber du weißt ja nicht, wie es dann ausschaut. Also im Kino, würdest du im Kino sitzen und dir das anschauen?
Ja, aber inwiefern sollten sich Leute dann darüber aufregen, dass man schlecht gespült hat? Das passiert ja seltener, als wenn sie sagen, das, was du machst, ist nicht lustig.
Ja, aber das sagst du nur, weil wir nicht in dem Bereich sind.
Vielleicht, ja.
Ich bin gerade total glücklich, dass ihr in meinem Podcast miteinander redet.
Wir brauchen immer eine außenstehende Person dabei.
Das ist total nett, finde ich.
Willst du mit auf Tour fahren, Rudi? Boah, das wäre so
ein bisschen. Ja, überlegen wir es. Ja, gern. Jetzt wollte ich noch schnell irgendwas sagen, aber jetzt ist es, glaube ich, weg. Ach so, doch. Kritisiert ihr euch gegenseitig beim Proben? Oder irgendwie, oder kommuniziert ihr miteinander beim Proben, sodass man sagt, mach das so?
Was da? Hausspecht. Alles gut. Ja, wir kritisieren uns auch schon in der Phase des Schreibens massiv. Mhm. Also da fast noch stärker als dann auf der Bühne. Also beim Proben brauchen wir auf jeden Fall irgendwen dabei, der draußen steht und anweist oder draußen steht und kritisiert. Dadurch, dass die Kommunikation miteinander, wie wir jetzt mittlerweile schon gelernt haben, nicht, verbal nicht die beste ist, ist es auch so, wenn wir zu zweit proben, dass wir nicht wirklich miteinander reden. Also das ist eher eine Gefühlssache, dass wir danach merken, das hat sich gut angefühlt oder nicht. Aber es wird nicht groß drüber geredet. Ne?
Nein, es wird am nächsten Tag dann ausführlich beschrieben und drüber geschrieben. Aber es wird jetzt nicht geprobt und dann wird sich zusammengesetzt und wird die Szene besprochen. Wie haben wir in Gottes Namen ohne Regie als Programm auf die Bühne gebracht?
Mit viel Geduld und vielen in die Tasten gehämmerten Buchstaben.
Na, wir besprechen das nicht direkt. Mhm. Ja?
Wie informiert ihr euch über das Weltgeschehen?
Also ich stehe einmal in der Früh auf, mache mal einen Kaffee, dann schalte die drei den Laptop auf, sagt man glaube ich auch. Drei auf, sagt man glaube ich. Mhm. Und einschalten, dann einschalten, sagt man auch in manchen Kulturkreisen. Dann schaue ich mal auf die Standardseite und dann höre ich mir im Ö1 das Mittagsjournal an. Und dann gibt es um 22 Uhr die ZIP 2 und dazwischen, je nach Bedarf, je nach Interesse, je nach Langeweile, noch ausführlich, manchmal der Falter, manchmal die Zeit. Wobei, ich habe schon öfter die Zeit abonniert und kriege da aber so einen Stress, dass sich die meistens dann stapelt und mir ein schlechtes Gewissen macht, dass ich sie nicht schaffe.
Total, ja. Mhm.
Deswegen kaufe ich sie halt manchmal in der Trafik und das geht dann, aber das Abo, das macht man nur ein schlechtes Gewissen.
Ja, ja.
Ja, das Journal ist bei mir nicht um 12, sondern um 7 schon, ne? Da merkt man jetzt den Unterschied. 7 Uhr Journal, dann wird gefrühstückt, dann schaffe ich noch das 8 Uhr Journal und dann ist der Tag wird der Tag schon woanders verbracht. Aber okay. Das reicht mal als Grundinformation aus. Mhm. Und wenn man es schafft, mit der Müdigkeit, dann die ZIP 2 nachher. Das rundet das Ganze dann schön ab.
Schon gut.
Mhm. Das genügt mir jetzt
okay. auch. Auf welcher Website verbringt ihr die meiste Zeit?
Oh mein Gott, ich glaube, es ist Facebook. Es ist mal so unangenehm.
Ja, wieso?
Ich glaube, es ist Facebook. Uiui. Jetzt wollte ich wirklich was Cooleres sagen, aber es wäre gelogen.
Ja, es sind bei mir leider auch nur die Mailadressen und will haben.
Ja. Aha, was?
Das ist die Wahrheit. Im Moment, ja, was gut. Ich im Moment suche.
Aber was suchst du auf will haben?
Im Moment ist es echtes. Gartenbank ist es im Moment.
Eine Gartenbank.
Ja.
Also wenn jetzt irgendwer zuhört, der eine Gartenbank hat, was für eine Farbe soll sie denn haben? Wie groß soll sie denn sein?
Holz bitte.
Holz?
Mhm. Ja, ihr könnt es gerne im 18 herliefern.
Ja, genau.
Danke
vielmals. Die Adresse ist über mich sozusagen, oder? Machen wir so.
Ja.
Die Adresse ist über mich zu erfahren.
Du kriegst Prozente dann.
Wunderbar. Und ich darf mich dann ein bisschen zu dir sitzen nachher wieder.
Du darfst ja einsitzen.
Sehr gut. Wenn ihr ein Video haben könntet, das aus irgendeiner Situation in eurem Leben, welche Situation würdet ihr nehmen?
Ich glaube tatsächlich, ich hätte gern ein Video von unserem, sagen wir mal, dritten Lebensjahr bis zum 9. Lebensjahr. Oder sagen wir mal, vom dritten Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr.
Mhm.
Um darauf mal festzumachen, wie wir mit drei so miteinander umgegangen sind. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern. Es gibt Fotos davon.
Mhm.
Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Umgang miteinander war. Das würde mich im Nachhinein sehr interessieren.
Mhm.
Es wäre ein sehr langes Video, aber, ist mir schon klar.
Ja, ja. Eben, ich wollte gerade fragen, da würde doch ein Ausschnitt aus jedem Jahr genügen, so 5 Minuten.
Ein kleiner Trailer, ja, geht auch.
Ja,
okay. Ich hätte schon gern vielleicht 24 Stunden von einem ganz normalen Tag mit drei, ja.
Mhm.
Das würde mich auch interessieren. Aber wirklich 24 Stunden, also nicht die besten Sachen zusammengeschnitten und die lustigsten Hopperlaps, sondern wirklich, wie war das so? Wie ist überhaupt der Tag vergangen? Und wie haben wir auf wen reagiert und was haben wir so gemacht? Das würde mich auch sehr interessieren, ja.
Gibt es aus dieser Zeit aber Fotos schon, oder?
Es gibt Fotos, ja. Es gibt sehr viele Fotos. Es gibt ja dann später Kassetten, aber da waren wir auch schon 8 Jahre. Und da waren wir nicht wir selbst, sondern Besatzungsmitglieder von der Sequest.
Worum geht's da jetzt?
Achso, es gibt Audioaufnahmen, Raritäten, aus der Radeschnik-Raritätensammlung. Mhm. Allerdings ist es nicht so, dass wir uns irgendwie über unseren Alltag oder über das, was gerade passiert ist oder dass wer vom Baum gefallen ist oder so unterhalten, sondern wir spielen Sequest nach. Also die Serie Sequest, die man vielleicht noch kennt mit dem Unterwasserboot.
Ah ja, nein, die kenne ich nicht.
Wirklich?
Nein. Worum geht's da?
Um ein U-Boot. Mhm. Aus der Zukunft. Also mittlerweile nicht mehr Zukunft. Jetzt haben wir es schon eingeholt. wir haben dann Folgen geschrieben.
Ihr habt eigene Folgen geschrieben?
Eigene Folgen geschrieben und die dann eingesprochen mit.
So hat alles angefangen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann, wie es später schon CDs gab, haben wir dann Soundeffekt-CDs, die passenden Effekte dazu drauf gespielt. Und das gibt es auf Kassetten nach wie vor, ja. Also. Genau, aber da haben wir auch Rollen gespielt miteinander. Also insofern meine ich, dass die ersten verfügbaren Audioaufnahmen auch nicht so sind, dass wir uns so wie bei dir jetzt halt unterhalten, sondern es waren Rollen, so wie jetzt eigentlich. Also so wie jetzt, wenn wir auf die Bühne gehen. Also Rollen, stimmt auch nicht.
Aber ich verstehe schon, ja. Es waren Rollen aus der Serie.
Genau, genau.
Okay, wer war wer?
Naja, es gibt ja allerhand an Besatzungsmitgliederinnen und Mitglieder. Das wurde auch nie wirklich definiert. Es ging dann einfach los und dann hat man
das, was man vorher geschrieben hat,
irgendwie nachgespielt. Genau.
On the fly, wie man sagt.
Genau. Also es gab ein grobes Konzept, das haben wir uns meistens in der Nacht vorher schriftlich mit so Zetteln im Wohnzimmer hin und her geschossen, das Grundkonzept. Und dann am nächsten Tag ist aufgenommen, war Aufnahme den ganzen Tag. Und also daneben wurde Puzzle gebaut.
Könntest du eigentlich von einem Kabarettprogramm reden jetzt? Wir haben das Grundkonzept am Abend geschrieben, am nächsten Tag war Aufnahme. Das wäre eigentlich super. Hat sich eh nicht viel geändert zu heute.
Ja, wir bauen nicht mehr Puzzle auf der Bühne. Ist eigentlich schade. Vielleicht sollten wir im nächsten Programm einfach nur Puzzle bauen und reden. Also Sequest nachspülen.
Okay. Ich stelle mir das gerade so schön vor. Eure Kindheit, was war das schönste Urlaubserlebnis?
Wir sind eigentlich nie Urlaub gefahren. Also ich kann mich nicht erinnern, wir waren einmal in Kroatien mit 13.
Wir waren immer auf der Almwo. Da gab es halt sehr wenig. Wir sind mal nur wandern gegangen und haben wir irgendwelche Tiere zusammengesammelt.
Ich glaube, eine Ziege hat einmal im Auto unsere Banane weggegessen. Das war, glaube ich, ein schönes Erlebnis. Beim Parkplatz auf der Alm.
Klingt wirklich schön.
Das habe ich sehr schön in Erinnerung, ja. Mhm. Du überlegst noch?
Ja.
Du glaubst, da kommt noch was?
Ich überlege mich wirklich, wo wir Urlaub waren, aber wir waren. Ha.
Wir waren nicht für Urlaub, ne? Mhm. Ja, im Grunde ist es ja so, dass wir neben einem Wald aufgewachsen sind. Ja. Das heißt, wir waren eigentlich eh jeden Tag im Urlaub.
Verstehe. Ja. Und wie war dann Weihnachten bei euch?
Sehr klassisch. Also es hat immer so angefangen, dass wir meistens um 17 Uhr zum Friedhof gegangen sind und Schnaps mit hatten und mit den toten Verwandten auf Weihnachten angestoßen haben. Das heißt, wir haben Glühwein getrunken und einen Glühwein aufs Grab geschüttet.
Okay.
Und dann frohe Weihnachten, sagt man, glaube ich. Frohe Weihnachten gewünscht und dann unten am Grab noch was gesungen und dann sind wir alle heimspaziert. Und dann ging das ganze Klassische los, wie man es eh kennt.
Aber das machen wir nach wie vor, jedes Jahr, dass wir aufs Grab gehen mit allen, ja.
Das ist ja Tradition wahrscheinlich in Kärnten, nicht nur bei euch.
Nein, eigentlich nur bei uns.
Ach so, wirklich?
Das kenne ich bis jetzt sonst von niemandem nah, aber es war bei uns wirklich schon seitdem
ich
mich erinnern
kann. Ich finde es total nett, klingt voll nett. Ja,
ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Ich meine, es klingt romantisch, wenn das Wetter passt. Wir machen es aber wirklich auch, wenn es regnet oder stürmt oder wenn es eiskalt ist. Also wir machen es wirklich unter jeder Witterungsbedingung. Dann ist es jetzt nicht so romantisch, wie es klingt. Aber grundsätzlich ist es schon schön. Halt, die Großmutter.
Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Ich finde es sehr schade, dass nett so stiefmütterlich behandelt wird und dass alle sagen, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, weil ich finde es schön, dass man sich nett begegnet, grundsätzlich einmal, wenn man Leute nicht kennt und dann im Laufe des Gesprächs entscheidet, ob man den mag oder ob man weiter nett sein will oder nicht. Aber eine grundsätzliche Nettigkeit finde ich total wichtig und praktiziere ich auch.
Ja, kann also ich total unterstreichen.
Was war die Frage nochmal?
Ob es wichtiger ist, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Also wichtiger. Naja, manchmal widerspricht sich das wahrscheinlich auch. Also wenn man jetzt grundsätzlich nett ist und eigentlich hat man gar keine Lust auf Menschen, dann lügt man ja eigentlich schon, indem man sich überhaupt darauf einlässt.
Ja. Also ich glaube, der Teilbereich dieser Frage ist sicher, wie geht man mit sogenannten White Lies um, also mit so Notlügen. Ab wann ist es eine Notlüge und man muss lügen und ab wann entscheidet man sich für die Ehrlichkeit?
Ja, kommt wahrscheinlich immer darauf an, wie groß der Schaden wäre. Also Schadensminimierung rechtfertigt das manchmal schon.
Ja. Aber nette Ehrlichkeit schließt sich doch auch nicht aus. Also das muss ja dann klar.
Das ist optimal.
Das war aber nicht die Frage, oder?
Das
war nicht
die Frage.
Also, ja, entweder nett oder ehrlich, oder?
Ja, also wenn jemand, ich weiß nicht, wenn man mit jemandem so beieinander steht zum Beispiel und man würde dem am liebsten sagen, du, irgendwas an dir taugt man nicht so, oder bleibt man beim Netten zum Beispiel?
Naja, das wäre so eine Situation. Schon, weil es weniger Ressourcen verbraucht,
ja,
oder?
Ja, irgendwie schon. Ne?
Es ist ein bisschen... Es verbraucht weniger Energie, man macht es halt einfach und geht. Und wenn man die Person dann wieder trifft, dann wird es schwieriger, oder wenn man jeden Tag mit ihr zu tun hat. Aber.
Oder ich glaube, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn der Partner, die Partnerin gekocht hat und fragt, schmeckt's? Bleibt man dann beim Netten, indem man sagt, ja, gut, danke? Oder sagt man, naja, was dir?
Na, da bin ich auf jeden Fall immer ehrlich. Umgekehrt genauso, weil das hat ja Konsequenzen. Das wird ja sicher noch einmal gekocht. Und wenn man dann sagt, das war wirklich wunderbar, dann kriegt es das einmal die Wochen. Wir sagen uns, der Knall hat immer, was nicht passt. Ja.
Okay.
Eben, aber dadurch, das ist halt was anderes, weil man sich ja öfter begegnet, im Idealfall in einer Beziehung, als jetzt irgendjemanden, den man flüchtig kennenlernt. Und da muss man nicht jedem sofort sagen, das und das ist mir sofort aufgefallen an dir und das möchte ich jetzt kritisieren, weil das ist das für
Ordnung. Ja, verstehe. Welche Sache fällt euch bei anderen Menschen als erstes auf?
Ja, eben genau das, was wir gerade besprochen haben. Ist ja grundsätzlich nett? Merkst du einen Respekt? Merkst du ein Interesse? Oder merkst du das nicht? Und wenn man in der Runde kommt und oder beziehungsweise vielleicht mal allein irgendwie dazu gezwungen ist, Zeit zu überbrücken, im Theater zum Beispiel oder im Kabarett, und dann gibt es da irgendjemanden, den man flüchtig kennt, und stellt sich dazu und merkt sofort, da besteht jetzt überhaupt kein Interesse an einem Gespräch, dann trat man halt wieder um. Also dann bin ich auch nicht mehr nett. Dann interessiert mir das auch nicht mehr. Also das fällt mir als erstes auf. Gibt es Interesse oder gibt es kein Interesse an einem Gespräch oder an einem Kennenlernen, jetzt in einem Fall, wenn man jemanden frisch kennenlernt?
Mir fällt auf, ob es wirklich nur Smalltalk ist, um irgendwie was zu reden, oder ob man wirklich was wissen will von der Person, ja. Weil ob Smalltalk-Themen jetzt abgehandelt werden und die Fragen auch immer ganz seltsam gestellt werden, oder ob man wirklich ein Thema vertieft, ja. Das fällt mir als erstes auf.
Wie gehst du dann
wenn
um?
Wenn wer überhaupt mit mir spricht.
Wie gehst du dann um mit so Smalltalk-Situationen?
Ja, da wäre ich ein bisschen bockig.
Wirklich, wahr?
Ja. Ja, da wäre ich ganz karg, ganz wenig Antworten. Und wahrscheinlich stellt die Person gegenüber ja erst recht deshalb, weil sie sich so unangenehm fühlt. Komische
Frau. Oder der muss halt einfach schauen, wo er bleibt, nicht? Mit seinem.
Ja, genau. Oh Gott, ich glaube, ich bin keine besonders nette Person.
Ah, na, da kann ich dich beruhigen, wirklich.
Ja, aber wir haben ja keinen Smalltalk mehr.
Gibt es irgendwas, wo andere total begeistert sind und ihr könnt es nicht nachvollziehen, wieso?
Im Moment, aber das ist auch wieder was Persönliches, sonst Wurmräder.
Ah. Hängt das mit Kindern zusammen?
Ja, es hängt mit Kindern zusammen und ich kenne es auch noch nicht, aber es hat jeder anscheinend und es ist immer ausverkauft und alle Elternteile müssen ihren Kindern ein Wurmrad schenken, weil sonst das ist kein kluges Rad und ich verstehe es nicht ganz, weil...
Ein kluges Rad?
Ich glaube, das Kind fängt nicht, dem ist das ja wahrscheinlich wurscht, oder?
Ist es eine Marke, oder?
Eine Marke, genau. Und seitdem mein Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, siege die wirklich überall und die sind wirklich Monate vorher ausverkauft und seine Kollegschaft kümmert sich schon Monate im Vorfeld, dass die Kinder sowas kriegen und ich kann es nicht verstehen. Für mich ist halt einfach ein Radl. Ne?
Das ist, ich nicht ganz. Darf ich das so sagen, das ist das Bobo-Kinderrad?
Ich glaube, es ist das Kinderrad.
Das Kinderrad. Aha, ja. Okay.
Aber hat das nicht was mit der Bremse? Also ich habe nur gehört, dass es was mit der Bremse zu tun hat und dass es für Kinderhände besser geeignet ist, weil die Bremse nicht so wie bei den großen Rädern gebaut ist.
Das wird wahrscheinlich das Marketing wunderbar funktionieren mit dem.
Vielleicht hast du aber einfach nur die richtigen Argumente gehört diesbezüglich. Vielleicht scheitert es an dem.
Es ist jedenfalls etwas, was ich vielleicht noch nicht...
Verstehe. Vielleicht noch nicht. Kannst du es nachvollziehen, wann du eins hast dann?
Ja, genau. Wahrscheinlich werden wir gezwungen. Vielleicht schenke ich euch eins. Ah, na bitte.
Okay. Ja, interessant auf jeden Fall.
Bei mir ist es, glaube ich, Faschingswitz nach wie vor. Also eh immer wieder.
Ja.
Und jedes Jahr aufs Neue. Und wir waren ja oft bei den Faschingssitzungen dabei. Gezwungenermaßen mit der Blaskapelle damals im Völkermarkt. Und diese Faszination, und das betrifft ja eigentlich fast, das war dann schon spürbar, der ganze Ort oder die ganzen Menschen, die man so kennt. Und du siehst, was die für einen schönen Abend haben und man selbst versteht es nicht und denkt sich, was stimmt nicht mit mir.
Ja, habt ihr das Gefühl tatsächlich gehabt da damals?
Ja, aber das betrifft, gut, wir sind im Völkermarkt aufgewachsen und da in einem kleinen Ort daneben. Und da hat es halt schon die klassischen Zeltfeste gegeben und eben die Faschingssitzungen. Und unsere großen Schwester taugt das nach wie vor, also die mag das nach wie vor ganz gern. Und ich habe mir gedacht, das muss uns auch gefallen, weil ihr gefällt es ja auch so gut.
Mhm.
Und dann ist man dort und merkt, irgendwas passt nicht.
Mhm.
Aber gesteht sich selber nicht, oder sagt sie, oder ist nicht so weit, dass man sagt, das ist halt einfach der falsche Ort für mich zum Fortgehen, sondern denkt sich, was stimmt denn mit mir, die haben alle so gute Zeit. Ich mag auch so gute Zeit haben, warum gefällt es mir nicht so gut? Also es war schon eher das Hinterfragen von warum bin ich so falsch?
Warum
bin ich da so falsch?
Okay.
Aber das war zumindest gemeinsam.
Die
gemeinsame Frage, ja.
Und da habt ihr euch schon irgendwie verständigen Kinder, dass euch das beide nicht gefällt?
Ja, es war meistens noch eine dritte Freundin dabei, der es genauso ging. Also wie gesagt, das über die Bande spielen war immer irgendwie inkludiert.
Und das fühlt man dann schon irgendwie, oder? Dass man da jetzt gemeinsam im Boot sitzt.
Ja. Mhm. Ja, und das ist ja wieder, das verbindet dann wieder.
Und das hat sich dann aber irgendwann einmal, ist es irgendwann nicht mehr hingegangen oder habt ihr es irgendwann besser verstanden?
Es gab dann plötzlich Alternativen in Völkermarkt A, da gab es dann das Sanook, das war so ein abgefucktes Jazzlokal und ein Drogenumschlagplatz und da haben wir uns wirklich sehr wohl gefühlt.
Naja.
Das klingt nach einer guten Jugend.
Das lass mich auch mal cool sein.
Drogenumschlagplatz. Aber klar, das war halt ein Lokal, wo die Leute und Musiker da waren, mit denen wir uns irgendwie schon gut verstanden haben.
Das hat dann bald einmal zugesperrt, weil nicht so viele Leute hingegangen sind, wie zu den anderen Festen. Aber das war dann zumindest so kurz der Moment, wo man gemerkt hat, aha, es liegt doch nicht an mir, sondern das ist halt einfach das falsche Feierumfeld.
So.
Das war ein wichtiger Moment.
Wenn ihr einem kleinen Kind einen Rat geben könntet, aber nur einen für den Rest des Lebens, was wäre das für einer?
Es liegt nicht an dir, es liegt am Umfeld.
Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut am Punkt braucht, wirklich. Nicole, was?
Na bitte, ich möchte jetzt nicht drauf sagen. Ja.
Okay. Also du schließt dich an, ist doch auch gut, oder?
Ja, ich schließe mich an, warum nicht?
Ja?
Ja.
Wenn ihr morgen irgendwo hinziehen könntet und Geld spielt keine Rolle, was wäre das für ein Ort?
Es wäre der dritte Bezirk in Wien. Oh Gott, das ist wirklich der dritte Bezirk in Wien.
Okay.
Ich verreise nicht gern.
Aber es geht ja um, du würdest wirklich irgendwo hinziehen. Du könntest nach Malibu Beach ziehen.
Ja, nein. Ich würde am liebsten im dritten Bezirk eine schöne Wohnung kaufen.
Okay.
Ich will ein Stück drunter. Mit einem großen Garten.
Unter mir? Unter dem dritten Bezirk?
Nein. Unter dem jetzigen Haus im 18. Bezirk.
Ah, der Wunsch geht dir in Erfüllung.
Ja.
Wow.
Na,
also
tatsächlich,
ihr seid metaphorisch ein Zentimeter eigentlich schon vom Ziel.
Gut, ich meine, das, was die meisten Österreicherinnen und Österreicher stört, ist halt das Wetter und das stört mich auch. Also, dass es 6 Monate im Jahr kalt ist, das geht mir auf die Nerven. Also, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn man sich das leisten kann, zwei Monate im Jahr irgendwo hinzufliegen, wo es warm ist.
Echt? Da muss ich immer sagen, das finde ich so toll irgendwie.
Ja, das finde ich im Dezember auch toll, aber dann im Jänner und Februar geht es mir schon sehr auf die Nerven. Also, die 2 Monate würde ich mir gerne aussparen.
Okay. Aber ich verstehe diese Leute nicht, die dann immer sagen, ja, sie würden gern in Spanien oder irgendwo wohnen, weil da ist nie Winter. So richtig,
das verstehe ich auch nicht, weil das mag ich auch ganz gerne.
Ich finde, das ganze Spektrum zu haben, ist schon irgendwie lässig. Ja?
Und unterteilt das Jahr sehr schön, finde ich auch.
Ja, genau. Ist irgendwie auch so zum Liederschreiben und so irgendwie gut, finde ich, oder? Das macht immer gleich so Stimmung. Man braucht nur sagen, draußen liegt Schnee. Das ist der erste Satz von einem Lied, oder? Und dann ist immer sofort die Stimmung da.
Ist das so bei dir, Rudi?
Geht's euch nicht so?
Nein, ich habe bis jetzt, glaube ich, nicht so jahreszeitenbezogene Lieder geschrieben, bis jetzt. Aber das ist natürlich ein guter Input.
Aber da hat jemand mit den 4 Jahreszeiten natürlich einiges vorgelegt, ne? Das würde ich tatsächlich sehr gerne mal live sehen, aber wir waren bei der Karlskirche und da habe ich mir gedacht, das ist sicher eine Touristenabzocke.
das wäre Ah, das wäre das gewesen. Sie immer aha. Echt, das spielen sie immer wieder. Mhm. Der Kalskirche. Ja, ah, das ist aber ein ganz guter Hinweis eigentlich.
Nein.
Okay. Ach so, dann war das jetzt der noch bessere Hinweis vielleicht. Mit welchem Fantasy-Character würdet ihr gerne zusammenwohnen?
Zusammenwohnen?
Mhm. Das sagen wahrscheinlich die meisten Spider-Man, oder? Sicher die meisten Spider-Man.
Es ist schon einiges Verschiedenes gekommen.
Warum? Was ist denn eigentlich was ist eigentlich ein Fantasy-Character? Bist du da eher bei Herr der Ringe oder ist das alles, was irgendwie erfunden worden ist?
Ich würde sagen, alles, was
erfunden worden ist. Weil dann finde ich MacGyver sehr spannend, aber es ist ein
Fantasy-Character. Ah, das ist gut. Ja. Aber der kann einfach alles reparieren, das ist doch gut.
Nein, es gibt eine Folge bei den Simpsons diesbezüglich. Ich würde ihn einfach immer einsperren und ihm nur immer verschiedene Sachen drin lassen und schauen, wie er rausfindet.
Aber ist das ein Fantasy-Charakter? Nein, wirklich nicht.
Das war ja meine Frage jetzt.
Wenn es eine erfundene Figur ist. Ja, ich glaube schon, dass die Frage. Nein, es ist ja meine. Ich kann ja sagen, wie es ist.
Naja, du kannst ja jetzt ändern.
Ja, genau. Also, die Frage ist so gemeint. Es ist jeder Charakter, der nicht im echten Leben stattfindet. Also es muss kein Fantasy-Film sein oder keine Fantasy-Novelle, sondern jeder Charakter, der praktisch erfunden ist.
Ja, passt, dann bleibe ich bei MacGyver. Also stell mir das wirklich spannend vor, mit ihm zusammenzuleben, aber wirklich nur so aus Unterhaltungszwecken, so wie wenn andere ein Aquarium haben zum Beispiel.
Ich verstehe. Mhm. Zur Belustigung, zu deiner persönlichen
Belustigung. Absolut, ja. Oder für Gäste.
Das ist gut, für Gäste ist das gut, ja. Das wäre überhaupt super, wenn jeder jemanden zu Hause hätte. Nicht? Besucht man die Nicole? Ja, das ist super. Genau, die hat ja einen MacGyver daheim. Nein, gehen wir lieber.
Ich glaube eher, dass man dann den MacGyver besuchen geht, oder?
Ja, genau.
Ach so, du meinst, dass man Stress kriegt, dass man noch mithalten muss?
Ja, nein, oder dass man einfach sich auf jemanden schon freien kann oder irgendwie. Ich kann es jetzt schlecht sagen, aber.
Aber glaubst du nicht, dass es so ist wie mit Freundinnen, die gerade frisch Mütter geworden sind oder irgendwie Paare, die gerade frisch ein Kind haben und dann geht man halt Kind schauen und das ist total aufregend und dann warst du fünfmal dort und dann ist es nicht mehr so spannend.
Das sein. Aber dann wäre es vielleicht dasselbe sein. Ja, dann wäre es vielleicht so, dass man, wer hat gerade den spannendsten Charakter daheim? Das wäre wahrscheinlich irgendwann einmal so ein Ding.
Ja, und damit muss MacGyver dann klarkommen. Ist dir schon mehr
eingefallen? Ich habe natürlich noch immer niemanden, weil es wie gegrüht. Ich gehe gerade. Ich habe mir gerade Batman überlegt, weil wir kriegen jetzt ein kleines Haus für
Fledermäuse,
ja. Tatsächlich. Wir kriegen es nächste Woche. Mhm. Und das wäre eigentlich sehr praktisch. Ja. Mhm. Ihr kriegt ein Haus für Fledermäuse, ist das normal? Macht man das im 18. Bezirk so, oder? Ist das im Insektenhotel inkludiert als Special?
Ja, genau, das kommt tatsächlich daneben hin. Mhm. Das ist, bei uns gibt es ganz viele Fledermäuse, nämlich und.
Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall mal eine Garage daneben tun, falls wirklich der Batman dabei ist.
Der soll da in der Schubert-Garage parken. Wo sind wir denn?
Ah ja, weil das schon der Batman ist, ne? Braucht er nicht groß herkommen.
Na, interessant, das finde ich sehr interessant mit den Fledermäusen. Eigentlich, das heißt, die kann man untertags dann auch besichtigen.
Nein, oder? Es ist nämlich interessant, es gibt ja für alles Häuser jetzt, für Igel, für Fledermäuse, dann für Hummeln, für die normalen Insekten, also Insektenhotel, ne, wo sie, und woher wissen denn die, wo die reinkehren? Wenn angenommen, man stellt die ganzen Hotels nebeneinander, war es die Hummel dann, dass sie nicht ins normale darf, sondern ins Hummelhaus?
Das ist wirklich, finde ich, eine sehr gute Frage.
Die haben Bezeichnungen oder ein Spatzennest, dann gibt es ganz viele Vogelhäuser für verschiedene Vögelarten, aber wirklich siedeln sich dann die Arten an, die da hineinkehren oder nicht? Also das werden wir jetzt auch testen.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja.
Weil was macht der Igel dann im Fledermaushaus zum Beispiel?
Also ich beginne einen Satz und ihr macht ihn fertig.
Aber woher weiß man, wer das zuerst sagt? Das ist
ja, aber wieso nicht der Lust hat, oder? Bassert einfach.
Der Lust hat, bassert, was heißt das?
Sagt einfach was. Oder macht nein.
Okay. Oh, geht beides. Entweder anfangen oder so ein Bassergeräusch machen. Oder so. Okay. Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
die Fragen stellen und die Antworten.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
Unmögliches möglich werden kann.
Dass Dinge auch vorbeigehen.
Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
dass aktuell praktiziert wird, was damals nur fantasiert worden ist.
Das Schöne am Älterwerden ist?
Nichts, nichts. Ich finde das ganz furchtbar, ich hasse es. Ich finde es sehr furchtbar, dass man sterben muss. Ich komme damit nicht klar. Ich finde, Tod ist ein großer Irrtum.
Das Film in der Erinnerungskiste ist, auf das man zurückgreifen kann.
Ha. Ah ja. Ist doch nett. Ja. Zwei Pole, würde ich fast sagen. Ja. Das Schlimme am Älterwerden ist?
Ja, dass bald nicht mehr so viel da ist, auf das man zurückgreifen kann. Dass der Tod dann immer näher kommt. Es ist unerhört. Darf ich das nochmal sagen? Es ist
unerhört. Gerne, du darfst eigentlich fast alles sagen da.
Fast alles?
Ja, ein paar Sachen würde ich rausschneiden aus verschiedensten Gründen, aber das darf man auf jeden Fall sagen. Die 80er Jahre waren ein tolles Jahrzehnt, weil...
Wir da geboren worden sind. Yay!
Weil es ganz viel Schwammerl gegeben hat.
Die 80er Jahre waren ein doofes Jahrzehnt, weil...
Weil es ganz viel Schwammerl gegeben hat.
Die 90er Jahre waren ein cooles Jahrzehnt, weil...
Man da schon ein bisschen mitkriegt, was um einen herum passiert. Aber das ist jetzt alles sehr persönlich. Du magst wahrscheinlich wissen, weil die Mode so und so war.
Ich glaube, Beverly Hills war in den 90ern.
Ja, genau.
Das war toll.
Ja.
Baywatch war in den 90ern. Das war sehr toll. Sequest war in den 90ern. Das war überhaupt der Überhammer. Mhm. Also wir waren sehr fernsehverliebt.
Wir haben übrigens überhaupt keine Bücher gelesen. Wir waren nur vom Fernseher.
Oder im Wald.
Ja, ist doch okay, glaube ich. Alles gut gegangen. Gibt es irgendwas, von dem ihr schon lange träumt, aber das ihr euch noch nicht zugetraut habt?
Ich würde wirklich gern mal die Erde von außen sehen.
Im Sinne von Weltraum?
Im Weltraum. Ich würde wirklich gerne in den Weltraum.
Wow.
Wirklich.
Mhm. Guter Plan.
Aber zugetraut, also ich glaube, ich habe es eher der Technik noch nicht zugetraut, die ich imstande bin zu... zu bauen.
Okay, aber wenn, ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen, Elon Musk das anbieten würde, oder sagen wir, es gibt in der Lunar City gibt es eine Rakete, du würdest einsteigen.
In der Lunar City weiß ich nicht recht.
Nein, aber muss ja nicht die Lunar City sein. In Weltraumfachmarkt.
Also angenommen, meine Familie schenkt mir zum nächsten Geburtstag eine Fahrt in den Weltraum, würdest du, das würde ich wirklich sehr gerne annehmen.
Eine gute Antwort, finde ich eigentlich.
Wirklich?
Ja, total. Also die anderen sind auch gut, aber das irgendwie...
Aber ist ja gar nicht pointiert. Mhm.
Nee. Muss ich da jetzt kontern oder was?
Nein. Ja, gar nicht.
Nein, ich habe ja voriges Jahr während dem Lockdown, passend zum Lockdown, angefangen Trompete zu lernen in der Wohnung.
Wirklich?
Ah, also das war etwas Neues, was ich mir... Wie war die Frage? Nicht zugetraut hätte?
Ja, eigentlich war die Frage, ob du das jetzt auch noch nicht zutrauen würdest, ob es irgendwas gibt, das du gern machen würdest und du traust dir immer noch nicht.
Ach so, nein, da passt Trompete eigentlich gar nicht, gell? Ich traue den Nachbarn nicht zu mittlerweile.
Okay. Nein. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich befürchte, es ist gleich wie jetzt.
Also ich befürchte, es ist gleich wie jetzt, würde ich nicht sagen.
Ich finde nämlich gerade das Wort befürchte jetzt gut in dem Satz. Eigentlich druckreif. Aber bitte, probier was anderes.
Ich schätze, ist gleich wie jetzt.
Wenn du gesagt hast, dass ich hoffe, dann wäre das halt ein klassisches Optimismus, Pessimismus Gerede jetzt gerade geschwurbelt. Aber das hast du nicht gesagt, Entschuldige, jetzt habe ich da was in den Mund gelegt. Jetzt habe ich da Optimismus in den Mund gelegt. Entschuldigung.
Oh, jetzt sind die Fragen schwerer, gell?
Ja, das ist so. Das ist so.
Ach, muss
ich
jetzt noch was sagen, ne?
Musst nicht unbedingt, ne? Aber das ist richtig, die Fragen werden schwerer. Aber ihr seid gut vorbereitet, das merkt man. Da braucht man da keine Angst haben, ne? So ist es.
Übrigens liegt der Zettel auf den Donuts, hast du das schon bemerkt?
Ah ja, ah, danke schön. Dann, wenn ihr jetzt eure Memoiren schreiben würdet, oh, wie würde das Buch heißen?
Ich habe in meinen Aufzeichnungen, also am Handy gibt es da den Notizblock und da schreibe ich immer Sachen auf und da steht aber nicht doch, aber untereinander. Und ich finde aber nicht doch fast ein Leben, glaube ich, ganz gut zusammen. Mhm. Nämlich es gab Sachen, die man nicht gemacht hat, es gab Sachen, die man doch gemacht hat, und es gab auch Sachen, die man aber gemacht hat. Also aber nicht doch. Entweder ein guter Programmtitel oder vielleicht für die Memoiren nicht so schlecht.
Ich finde nach wie vor Schweigen, Rufzeichen oder Punkt. Rufzeichen oder Punkt. Radeschnik, Schweigen.
Aber da dürfte eigentlich nichts drinstehen, oder?
Aber wir schreiben doch, oder?
Okay, also einmal aber nicht doch, mhm, und einmal Schweigen, Rufzeichen.
Oder oh, Punkt, Punkt, ja. Kein Fragezeichen.
Und wenn dieses Buch verfilmt werden würde, wer sollte die Hauptrolle spielen?
Georg Friedrich. In beiden Rollen.
Na, da würde doch die Zwillinge von Full House nehmen, um ihnen was Gutes zu tun.
Liebe Birgit, liebe Nicole, dann sage ich vielen Dank für euren Besuch in der Pension Schöller.
Danke für die Einladung, es war sehr schön in der Pension Schöller, mit N wie Ludwig, wohlgemerkt.
Wohlgemerkt. Und wir kommen vor dem Auschecken noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Normale Milch.
Müsli oder Eierspeis?
Keins Müsli davon.
Comedy oder Kabarett?
Kabarett.
Kabarett.
Handy oder Notizblock?
Notizblock. Handy.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren. Laufen.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Stadtland.
Fahrrad oder öffentlich?
Öffentlich.
Aspirin oder Essigbadscherl?
Aspirin.
Jamie Oliver oder so, wie es die Oma gemacht hat?
Jamie Oliver tatsächlich. Oh Gott. Ja.
Ja, doch eher.
Aha. Schokolade oder Blumen?
Schokolade.
Blumen.
Pommes oder Erdäpfel?
Pommes.
Mäcki oder Würstelstand?
Würstelstand.
Party oder Zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Das wird ja dann zur Party, oder? Also, Entschuldige.
Nein, alles gut. Opernball oder Oktoberfest?
Keins davon, bitte keines davon.
Oh, doch. Opernball ist schon, glaube ich, sehr lustig, mal zu schauen.
Mhm. Kino oder Couch?
Kino!
Ja, Kino, ja.
Chips oder Popcorn?
Popcorn ist leiser.
Chips!
Titanic oder Pulp Fiction?
Pulp Fiction. Titanic.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Harry Potter.
Habe ich noch keinen Ansehen gesehen.
Harry Potter.
Ich weiß es nicht. Muss ich es erst anschauen.
Harry Potter.
Mozart oder Beethoven?
Beethoven.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Bob Dylan oder Tom Waits?
Tom Waits.
Tom Waits. Ja.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Doch, Madonna. Ja, doch, Madonna. Madonna.
Von der Cindy kenne ich zu wenig.
Mhm. Nirvana oder Smashing Pumpkins?
Nirvana. Nicht so viel nachdenken.
Ah, okay, Smashing Pumpkins.
Guns N' Roses oder Metallica?
Metallica.
Wanda oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Helene Fischer oder Andrea Berg?
Andrea Berg.
Helene Fischer. Was? Die ist dreckiger.
Fußball oder Tennis?
Tennis.
Fußball.
Das ist aber den Partnern geschuldet, oder? Diese Antwort.
New York oder Los Angeles?
New York.
New York, ja.
Italien oder Griechenland?
Italien. Griechenland.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
High Heels oder Sneakers?
Sneakers.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke. Gibt es ja schöne Modelle.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Worauf wartest denn?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Bis zum Schluss bleiben.
Tschüss oder ciao?
Tschüss.
Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at/podcast.